Im Moment umfasst das Approval, dass das Fahrzeug ohne Mensch am Steuer im ganzen Land eingesetzt werden kann, sofern ein Inhaber eines Führerscheins sich im Fahrzeug befindet. Patente haben keinen Schutzcharakter mehr heute. Was einen Schutzcharakter heute hat, ist Geschwindigkeit und Marktzugang. Überlegt euch sehr genau, ob ihr Venture Capital braucht, ob das das Richtige für euch ist, weil die Incentives und die Konsequenzen daraus, die sind extrem hart und die lassen sich nicht mehr rückgängig machen.
Besser gründen. Der Podcast von fürgründer.de von und mit René Klein.
Die deutsche Autoindustrie steckt in der Krise. Volkswagen und Mercedes haben jüngst Zehntausende Entlassungen angekündigt. Innovationen finden woanders statt. Vorreiter für E-Mobilität war Tesla und fahrerlose Fahrzeuge werden von Google und Alphabet in den USA en masse auf die Straße geschickt. Doch ein gallisches Dorf gibt es auch bei uns. Und das heißt Blick. Also anschnallen und festhalten bei der Folge im Podcast Besser gründen. Mein Name ist René Klein und normalerweise bin ich am Steuer des Podcasts, doch heute kann ich es mir im fahrerlosen Auto von Blick bequem machen. Zusammen mit Julian Glab, dem CEO. Wir werfen einen Blick darauf, warum die Autoindustrie so verschlafen ist, wie es Blick gelungen ist, 40 Millionen Euro einzusammeln, aber auch auf schwierige Momente für das Unternehmen und für Julian. Somit schauen wir nicht nur auf Innovationen, sondern auch auf die Krisen. Hallo Julian.
Hi René, danke, dass ich hier sein darf. Ich bin gespannt. Lass uns loslegen.
Genau, lass uns einsteigen quasi. Somit zum aktuellen Status quo. Kurzer Check-in auch zum Geschäftsmodell vom Blick. Fahrerlose Autos. Vielleicht ganz kurz, wie funktioniert das bei euch? Wo sind die im Einsatz? Und wer bezahlt dafür?
Alles klar. Also meine Firma, unsere Vision ist, wir wollen ein Neo-OEM sein. Also Neo für eine neue Generation und OEM für die Firma, die in der Zukunft die Anlaufstelle ist für jeden, der Fahrzeuge möchte. Was wir machen ist, für uns ist das Basisfahrzeug, das Chassis, im Prinzip ein Zulieferteil. Und mein Unternehmen macht alle Änderungen von Hardware, Software, Elektronik, Betriebskonzept und auch Homologation, also Zulassung, um das Fahrzeug dann als fahrerloses Fahrzeug auf die Straße zu bringen. Das ist das, was wir an Wertschöpfung liefern. Unsere Fahrzeuge sind heute bereits im Einsatz in Estland. Da haben wir eine Zulassung für den Betrieb auf der Straße ohne Fahrer am Steuer. Wir sind darüber hinaus auch auf der Straße in Finnland. Wir arbeiten in zahlreichen anderen europäischen Ländern im Moment an der Zulassung, unter anderem auch sehr weit fortgeschritten in Deutschland tatsächlich. Das heißt, es ist hier auch noch eine Frage der Zeit. Und wir verkaufen unsere Fahrzeuge in einem Subscription-Modell, also das heißt in so einem Art Abo, Auto-Abo-Modell, aktuell in Estland vorwiegend an Firmenkunden und an Privatpersonen, die sozusagen das nutzen möchten, als sozusagen eine Möglichkeit, mit der man mehr Zeit zurückgewinnt, wo man sich anderen Aufgaben widmen kann, außer dem Autofahren. Und ich muss noch dazu sagen, wir haben das Approval, das ist alles sehr, sehr frisch, sehr, sehr neu. Es bewegt sich gerade viel im Markt. Wir haben das Approval bekommen im Mai. Es ist jetzt Juli. Das heißt, wir fangen gerade erst an. Wir haben jetzt die ersten Pilotkunden noch auf der initialen Prototypenflotte. Wir arbeiten gerade an der Industrialisierung und werden dann die ersten regulären Autos dann im Q4 dieses Jahr ausliefern.
Also für alle, die nicht ganz so technikaffin oder da so drinstecken, was ich jetzt mitgenommen habe, ihr setzt auf einem ganz normalen Auto auf und dann baut ihr irgendwas rein, um, sodass es fahrerlos funktioniert. Vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen, was genau ist das, wie ihr das Auto anpasst, ja. Wie kann man sich das vorstellen und ja. Genau. Lass uns damit erstmal nochmal starten.
Ja, super Frage. Also es gibt dazu zwei Philosophien, wie man im Prinzip fahrerlose Autos baut. Die eine Philosophie ist, man baut ein sogenanntes Purpose-Built Vehicle. Das bedeutet ein Fahrzeug, was genau nur für diesen Betrieb ausgelegt ist und auch gar nicht mehr als normales Fahrzeug eingesetzt werden soll. Das machen wir explizit nicht, weil wir denken, dass es zu lange dauert und die Entwicklung dafür zu lange dauert, die Zulassung zu lange dauert. Was wir machen, ist, wir benutzen bestehende sogenannte softwaredefinierte Fahrzeuge. Das sind quasi 90% aller Fahrzeuge, die heute vom Band laufen in Europa oder in Europa auf die Straße kommen. Und das sind Fahrzeuge, wo im Prinzip schon alle notwendigen Komponenten zur elektronischen Steuerung des Fahrzeugs vorhanden sind, wo ich sozusagen auf Deutsch das Lenkrad mit Bits und Bytes, mit Code, mit Maschinencode bewegen kann und nicht mehr, weiß ich nicht, einen Motor einbauen muss, der das Steuerrad dann für mich dreht. Und das hat für uns den großen Vorteil, dass wir dann nur mit relativ schmaler Hardware sozusagen das Fahrzeug dann auch übernehmen können und dann unsere Steuersignale an die unterschiedlichen Stellen im Fahrzeug dann senden können, um den Gang einzulegen, die Bremse zu betätigen, das Lenkrad, aber auch den Fensterheber, den Blinker, eben alle diese Dinge, die notwendig sind, um ein Fahrzeug sicher von A nach B zu bewegen. Und auch die Dinge, die nicht notwendig sind, sondern einfach nur Komfortfeatures, wie eben zum Beispiel die Klima oder das Fenster.
Mhm. Wo baut ihr das? Oder wo baut ihr um?
Also die, unsere Entwicklung findet statt in Deutschland, der Betrieb findet statt in Estland. Wir haben in Berlin aktuell unsere Prototypenfertigung und die reguläre Fertigung findet statt, wie im Automotive-Bereich üblich, über ein Zuliefernetzwerk, was sich dann über ganz Europa erstreckt. Also wir haben Komponenten, die kommen aus Rumänien, aus Deutschland, aus Litauen, aus Polen. Das ist sozusagen das State of the Art, mit dem man dann im Automotive-Bereich solche Produkte baut. Und wir sozusagen überwachen dann nur den finalen Zusammenbau in Berlin dann.
Das heißt, im Unterschied zu solchen Anbietern wie Google oder Alphabet, die ja dann eher die Autos bauen, die komplett einfach fahrerlos konzipiert sind, habt ihr jetzt kein eigenes Auto gebaut, sondern ihr nehmt einfach und könntet im Prinzip fast jedes Auto nehmen, wenn ich jetzt mal so runterbreche, und baut dann dort ein bisschen um, setzt was drauf und dann kann es losgehen.
Vereinfacht gesagt, ja, genau. Und das hat zwei große Vorteile. Also Nummer eins, die weltweite Fahrzeugproduktionskapazität entspricht ungefähr 90 Millionen Stück pro Jahr im Moment. Das heißt, wir sind sehr gut darin, insgesamt als Gesellschaft Fahrzeuge zu bauen, auf die Straße zu bringen. Es gibt aber quasi gar keine Fertigungskapazität heutzutage für Purpose-Built-Fahrzeuge. Das heißt, durch diesen Schritt, dass wir bestehende Fahrzeuge nutzen können, haben wir kein Skalierungslimit, was uns irgendwie ausbremsen würde beim Markteintritt. Und Vorteil Nummer zwei ist, dass wir auch neue Formfaktoren relativ schnell realisieren können. Weil zum Beispiel aktuell nutzen wir von Hyundai den IONIQ 5, das ist ein Elektro-SUV. Das ist ein guter Allrounder, insbesondere im privaten und im Geschäftsbereich. Aber wir kriegen jetzt zum Beispiel wahnsinnig viele Anfragen aus dem ÖPNV und ÖPNV-nahen Bereich, ob wir nicht auch so eine Art Shuttle oder Rufbus bauen können. Und was ich jetzt machen muss, ist, ich kann halt sozusagen eine Technik anpassen auf einen neuen Fahrzeugtyp. Und ich muss nicht komplett from scratch, von Grund auf ein neues Fahrzeug konzipieren. Das heißt, meine Entwicklungszeit dauert jetzt vielleicht 4 bis 6 Monate und nicht 2 bis 3 Jahre für ein komplettes Fahrzeug. Das heißt, alles, was wir machen, bei allem, was wir machen, dadurch, dass wir ein sehr schmales Budget haben im Vergleich zu anderen auf dem Markt, mussten wir extrem genau uns überlegen, welche Dinge treiben wirklich Wert, welche Dinge stiften Wert und welche Dinge sind vielleicht optional oder sind nice to have und bringen uns aber eigentlich nicht wirklich weiter, wenn man drüber nachdenkt. Und dadurch diese Strategie, dieses Upgrade-Modells, wo wir eben diese bestehenden Fahrzeuge nutzen.
Mhm. Dann nochmal ganz kurz der Blick nach Estland. Du hast gesagt, dort wird es von Firmenkunden eingesetzt, auch von Privatkunden. Ihr habt dort die Zulassung. Was ist denn in dieser Zulassung quasi drin? Also kann das Auto überall rumfahren? Gibt es da irgendwie Beschränkungen? Und vielleicht auch mal so ein Anwendungsfall in der Firma. Also wozu, also wenn jetzt ein Firmenkunde von euch da ein paar Autos einsetzt, wozu nutzen die das dann in der Praxis? Läuft das dann auf dem Firmengelände? Fahren die dann ihre Leute zum Flughafen? Ja. Also lassen sie fahren zum Flughafen? Wo kommt es zum Einsatz?
Ja, also was wir machen können, ist im Moment umfasst das Approval, dass das Fahrzeug ohne Mensch am Steuer im ganzen Land eingesetzt werden kann, sofern ein Inhaber eines Führerscheins sich im Fahrzeug befindet. Der muss aber nicht aufpassen. Das nennen wir Eyes-off, Hands-off-Betrieb. Das heißt, die Person kann sich anderen Dingen befassen. Und wir haben darüber hinaus auch die Möglichkeit, die Fahrzeuge in definierten, vorab festgelegten Betriebsbereichen komplett fahrerlos einzusetzen oder komplett leer oder mit Insassen im Fahrzeug, die eben über keinen Führerschein verfügen oder, sag ich mal, auch mental nicht in der Lage wären, ein Fahrzeug zu übernehmen. Und, also, weiß ich nicht, nach dem Feierabend, wie zum Beispiel. Und das ist das, was Approval im Moment umfasst. Und das heißt, wir können sozusagen den ganzen klassischen City-Verkehr, City-Traffic können wir abbilden. Und zu den Use Cases, ich denke, die Use Cases sind so breit wie die Anwendungsfälle für ein normales Fahrzeug. Das heißt, auf der privaten Seite ist es überwiegend, sag ich mal, der Pendelverkehr. beziehungsweise sehen wir, dass das eins unserer Fahrzeuge häufig ein Zweitfahrzeug im Haushalt ersetzt. Oder das ist sozusagen die Erwartungshaltung, mit der die Menschen zu uns kommen, dass ich keine zwei Fahrzeuge mehr brauche, wenn ich zwei arbeitstätige, sagen wir mal, Haushaltsteilnehmer habe. Mhm. Und auf der Unternehmensseite haben wir aktuell einen Kunden, also zu dem kann ich öffentlich sprechen, die Firma heißt Wise Clean. Und das ist ein Reinigungsunternehmen und die machen professionelle Reinigung von Gebäuden, von Innenräumen. Und die sind sozusagen als Teil von ihrem Betrieb sind die ständig dabei, ihr Team, aber auch Equipment durch die Stadt zu fahren, von Einsatzort zu Einsatzort. Und da ist sozusagen wird unsere Fahrzeuge genutzt, aktuell für mehrere Fahrten pro Woche schon. Und das ist einfach ganz spannend. Natürlich ist es auch ein, würde ich mal sagen, Early Adopter, würde man auf Englisch sagen, also ein sehr früher, sehr innovationsbegeisterter Nutzer. Aber das ist total cool zu sehen, wie innovativ die Leute sind und wie finde ich sozusagen auch dann solche Sachen dann in den bestehenden Betriebsablauf dann zu integrieren.
Ja. Du hast ja beschrieben, ich muss eigentlich kein komplett fahrerloses Auto bauen, um fahrerlose Autos zu haben. So. Eigentlich klingt das nach einer ganz simplen Idee. Warum tut sich da jetzt unsere Autoindustrie, die sich ja als Jahrzehnte als Innovationstreiber gesehen haben, so schwer, das eigentlich selbst gemacht? Also warum haben sie es nicht selbst gemacht?
Ja, ich glaube, das ist die Königsfrage. Also ich komme ja auch, bevor ich angefangen habe mit der Firma und auch mein Mitgründer, wir waren vorher auch im Volkswagen-Konzern tätig und wir kennen sozusagen auch das Innenleben. Ich glaube, es hat ganz viel mit Kultur zu tun und mit Entwicklungszyklen. Im klassischen Automotive-Bereich werden Fahrzeuge in einem Produktentwicklungszyklus von 5 bis 6 Jahren entwickelt in Deutschland oder in Europa. Das heißt, Dinge, die man heute entscheidet, die finden sich dann auf der Straße in 2031, 2032. So, mhm. Und wir haben jetzt aber eine extrem aggressive Konkurrenz aus den USA mit Tesla, aus China mit BYD, mit NIO etc. pp. Und gerade die Chinesen, die erfahren einen sehr viel aggressiveren Produktentwicklungszyklus von nur 24 bis 36 Monaten. Und das heißt natürlich, dass man, das ist ja wie auch im Startup, wo man sagt, okay, man muss schnell iterieren, um schnell vorwärts zu kommen. Und das haben die Chinesen total verinnerlicht. Und die machen den Europäern gerade total viel Druck, weil de facto in der Zeit, in der ein europäischer OEM ein Auto entwickeln und auf die Straße bringen kann, schaffen das die Chinesen halt 2 bis sogar 3 Fahrzeuge zu entwickeln und die Produktgeneration rauszubringen und natürlich dann jeweils immer die Dinge, die Fehler, die man entdeckt hat, in der vorherigen Generation dann besser zu machen. Das heißt, die Qualität und auch die Produktreife, die geht durch diese hohe Geschwindigkeit, man nennt es ja landläufig mittlerweile auch China Speed, sehr weit auseinander. Und ich denke, das ist einfach eine Arbeitsweise, die haben wir in Deutschland noch nicht so ganz verinnerlicht. Und deswegen, also ich gucke persönlich bewundernd auf die Chinesen, weil ich diese Arbeitsweise total toll finde und weil das auch total meiner eigenen Arbeitsweise entspricht, wie ich finde, wie Firmen gebaut werden sollten und wie man es ja auch im Startup-Bereich kennt. Das sagt man ja, iterate fast, fail fast. Also schnell iterieren, schnell Fehler machen, damit man dann schnell beim richtigen Ergebnis landen kann. Und ich glaube, das ist eine Arbeitsweise, die müssen wir in Deutschland, was die OEMs angeht, insgesamt noch besser verinnerlichen.
Man hat ja die Chinesen da relativ lange belächelt, weil sie am Anfang mit relativ schlechten, also zumindest deutschen Standards, schlechten Produkten auf den Markt gekommen sind. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist das durchaus Teil der Strategie. Muss natürlich so ein bisschen sicherheitsrelevante Dinge gerade beim Auto beachten, aber dieses, ich gehe erst mal los, dann lerne ich schnell daraus und entwickle halt in viel kürzeren Zyklen und überhole dann, weil ich eben viel dazulerne, die anderen, weil die sich eben deutlich langsamer bewegen und da weniger agil sind. Das war dann das Ende oder ist dann momentan der Status quo?
Ja, genau. Und ich denke, es ist wahnsinnig, also Arroganz ist wahnsinnig gefährlich. Und ich meine, wir hatten damals, als Tesla neu war, hatten wir diese arrogante Einstellung gegenüber Tesla, ja okay, wer sind die denn und die können ja kein Auto, ich meine, man kann ja nicht einfach so ein neues Auto bauen, das geht ja nicht und dann haben sie uns vorgemacht und heute sind wir schlauer und beim ganzen Thema autonom fahren sehen wir aktuell das gleiche Spiel sich wiederholen. Auch wir treffen, wenn wir im Gespräch sind mit OEMs, sind wir uns nicht immer, aber doch regelmäßig auch einer ähnlichen Arroganz ausgesetzt. Und ich denke, das ist eine Einstellung, die können wir uns einfach heute nicht mehr leisten, wenn wir überlegen, in welcher Zeit heute Firmen gebaut werden. Als Beispiel nenne ich nur mal, also bisschen weiter weg, aber trotzdem, die Firma Cursor, dieses Coding-Tool für Entwickler, die ist vor, ich glaube, 2 Jahren gegründet worden. Die sind vor kurzem von SpaceX für 60 Milliarden gekauft worden. Das ist mehr als jeder einzelne deutsche Autobauer wert war. Und das heißt, ich kann heute aus dem Nichts so viel Wert stiften, so viel Wert schaffen, dass jenseits von jedem OEM ist. Und das ist halt die Realität, in der wir heute sind. Und ich glaube, in dieser Realität ist kein Platz für Arroganz. Da muss man sich sehr genau angucken, wer macht was auf dem Markt und sich mit eben diesen Realitäten stellen und vor allen Dingen auch dieses exponentielle Denken, was einfach in den heutigen Produkten durch diese Data Loops, durch die selbstverbessernden Systeme, wo sich Systeme verbessern, weit nachdem der erste Verkauf stattgefunden hat, noch faktisch passieren. Also wir haben heute die Möglichkeit, Autos zu updaten aus der Ferne, neue Modelle aufzuspielen, neues Infotainment etc. pp. Und ich glaube, dass einfach diese makroökonomischen Effekte viele noch nicht ganz realisiert haben.
Ja, und dieses Thema, ne, diese Erfolgsfalle, ne? Der Erfolg von gestern ist quasi der härteste Feind oder der größte Feind für den Erfolg von morgen. So, weil
genau, das Innovators Dilemma.
So schwer da mich halt zu ändern und an neue Gegebenheiten anzupassen und halt nicht zu sagen, ah, das haben wir schon immer so gemacht.
Genau.
Also, große Herausforderung, aber wenn ich eben auch mitnehme, aus deiner Sicht ein Arroganzproblem, das setzt natürlich ganz oben bei den im Vorstand im Endeffekt auch an von den Automobilherstellern. Mal schauen, ob da vielleicht dann doch mal eine andere Mentalität Einzug hält. Momentan müssen es ja dann eher die Beschäftigten ausbaden, wenn man sich anschaut, Werkschließungen, Entlassungen und so weiter.
Ja, ich denke, das ist ein Problem auf vielen Ebenen und ich glaube, es hängt auch sehr stark von Einzelpersonen ab. Es gibt ja auch viele Leute, gerade auch im Mittelstand bei den Tier 1, Tier 2, Tier 3 Suppliern, also in der Automobilzulieferkette, wo durchaus der Warnschuss, sage ich mal, eingeschlagen hat und man sich jetzt sehr aktiv bereits dabei ist, Geschäfte umzubauen. Das heißt, es gibt Automobilzulieferer, die bauen gerade sich um, die bauen neue Geschäftsfelder auf, eben im Bereich autonomen Fahren, im Bereich Robotics, im Bereich auch Verteidigung mittlerweile, die halt sich überlegen, okay, wir haben diese Produktionskapazitäten, wie können wir die weiter auslasten? Und hier werden an vielen Stellen bereits sehr proaktiv Maßnahmen für die Zukunft getroffen. Man muss aber auch ganz klar feststellen, das ist jetzt zumindest meine Beobachtung, dass es insbesondere bei inhabergeführten Unternehmen, gerade im Mittelstand, deutlich, deutlich besser geht. Also auf Englisch würde man vielleicht sagen Founder Mode, ne? Weil wenn man halt incentiviert ist irgendwie von Quartal zu Quartal an der Börse, dann denke ich, ist das total verständlich, wenn die Incentives dann so gesetzt sind, dass es einfach schwieriger wird, sehr starke, mutige Entscheidungen zu treffen.
Ja. Dann lass uns jetzt von der Gegenwart nochmal in die Vergangenheit reisen.
Ja.
Gestartet seid ihr ja auch als Studenten im Prinzip mit eurem Unternehmen. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, wo habt ihr in der Anfangsphase am dümmsten oder unnötigsten Geld verbrannt? Mhm. Wo war das und was hast du daraus gelernt?
Oh, wir haben in vielen Situationen haben wir, glaube ich, dumm und unnötig Geld verbrannt. Wichtig ist halt nur, dass man es nur einmal macht und dann als eine Möglichkeit sieht, dann zu lernen. Also was mir ganz konkret zum Beispiel einfällt, ist, ich denke, also einmal haben wir ein Patent angemeldet. Das war retrospektiv total blöd, weil ich einfach in dieser Geschwindigkeit und in der Art und Weise, wie heute international Geschäfte gemacht werden, ist dieses deutsche Patentsystem, was einfach dann nur in Deutschland schützt und auch einfach sehr lange dauert. Ist das glaube ich nicht mehr zeitgemäß. Also Patente haben keinen Schutzcharakter mehr heute. Was einen Schutzcharakter heute hat, ist Geschwindigkeit und Marktzugang und Distribution-Zugang. Und da haben wir, glaube ich, einmal gelernt, da hat uns irgendjemand gesagt, ja, okay, fürs Fundraising, für die Investoren braucht ihr ein Patent, damit in der Firma was drinsteckt. Haben wir uns von diesem Ratschlag dann verleiten lassen und haben dann Geld an irgendeinen Patentanwalt gezahlt. Das würde ich so definitiv nicht mehr so machen, weil ich meine, es ist natürlich nicht falsch, aber alle Investoren, mit denen ich heute das Glück habe zu arbeiten, die gucken auf die Welt genauso wie ich das tue und sagen, okay, ein Patent ohne in der Firma, die keinen Umsatz macht oder die ansonsten nicht relevant ist in der Zukunft, das hat keine Daseinsberechtigung.
Wobei, wo du da sagst, ich kann mich an viele Pitches erinnern auf Events, wo das tatsächlich eine KPI war. Ne? Wir haben 3 Patente und X sind noch pending und so weiter. Und das wurde als so ein, seht her, wir sind super innovativ und das, was wir hier machen, ist geschützt und sicher und gehört dann nur uns. So, spannend, dass ich das,
Ich denke, es hängt sehr stark davon ab, in welchem Markt man unterwegs ist. Also wenn wir jetzt im internationalen Markt unterwegs sind, wir müssten ja als kleine Firma, so ein Patent, das kostet vielleicht um die 50.000 Euro pro Land und dann muss ich das in jedem Land wieder neu einreichen und muss es dann auch immer noch dann aufrechterhalten jedes Jahr. Und das sind Kosten, die in so einem Budget, wo man sich sehr, sehr stark hinterfragen muss, okay, gebe ich jetzt 200.000 Euro aus für Patente in 4 Ländern, in denen ich Geschäft machen will? Oder gebe ich 200.000 Euro aus für 4 Ingenieure, die mir dann helfen, meine Produktentwicklungsgeschwindigkeit zu vervierfachen oder zu verdoppeln? Und dann habe ich die Möglichkeit, dann brauche ich gar kein Patent, weil dann habe ich nämlich innerhalb von einem Jahr schon wieder ein besseres Produkt und das alte Patent ist schon wieder obsolet. Ne? Und gerade wenn man halt im internationalen Bereich unterwegs ist und wenn man internationale Konkurrenz hat, wo einfach der Wettbewerb in anderen Ländern sitzt, die gucken dann ins Patentregister und sagen, oh schön, da sind ja Details drin, da lerne ich mal von. Und im Patentwesen ist es ja auch so, die Beweispflicht liegt ja immer bei dem, der die Patentrechtsverletzung geltend macht. Das heißt, ich müsste dann irgendwie eine chinesische oder amerikanische Firma verklagen. Und das ist dann halt oft ein Kampf von David gegen Goliath. Und da haben wir einfach gelernt, wir denken, das ist es nicht wert. Da haben wir retrospektiv viel Geld aus unserer Sicht verschwendet, was ich jetzt so wahrscheinlich nicht mehr machen würde.
Okay. Ja, danke für den offenen Einblick und, glaube ich, ein guter Tipp, weil es ist einfach wichtig, Patente alleine sind nichts wert. Ne? Du kannst dann damit auch, bringen ja keinen Umsatz und machen dich auch nicht schneller. Und die Zeit, die man für Patentanmeldungen, ne, man muss ja viele Darlegungen da auch machen, die kann man dann vielleicht anderweitig einsetzen.
Ja, gestartet? Ich denke, wenn ich da nochmal wenn ich da einmal nochmal ganz kurz einhaken darf, um das nochmal allgemeiner zu fassen. Ich denke, das ist für mich ein Symptom von, sage ich mal, etwas, wo es noch ganz viele verschiedene Ausprägungen von gibt, nämlich in so einer Firma, gerade wenn man neu anfängt, es gibt wahnsinnig viele Dinge, die man tun kann, wo man sich denkt, das muss man ja als Firma so machen, weil Firmen das immer so machen. Und ich denke, für eine kleine Firma oder für ein kleines Startup ist das meiste davon Zeitverschwendung. Ich denke, es gibt sehr viele Dinge, die kann man machen. Das ist nicht falsch, das zu machen. Aber meine Meinung ist, man sollte sich möglichst viel mit seinem Kunden und mit seinem Produkt befassen und möglichst wenig mit allem anderen außenrum. Das heißt, muss ich mich wirklich mit dem Anwalt hinsetzen, um eine Datenschutzerklärung zu schreiben und dem irgendwie eine Mandatsvereinbarung zu machen oder was auch immer? Oder reicht nicht vielleicht für die ersten 6 Monate auch irgendwas, was ChatGPT mir ausspuckt? Ist das perfekt? Wahrscheinlich nicht. Werde ich dafür verknackt? Kriege ich dafür eine Strafe? 99,99% wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, also einfach gucken, wie viel verbringe ich meine Zeit? Und das gilt für die großen Sachen, wie eben so ein Patent, wie in ganz vielen kleinen Dingen, die einfach so im täglichen Tagesgeschäft dann aufpoppen, wo man sich einfach überlegen muss, okay, mache ich das gerade, weil sich das irgendwie so gehört für eine Firma oder weil mich das wirklich vorwärts bringt?
Ja, vielleicht eine gewisse Parallelität eures Unternehmens auch mit der Autoindustrie, aber ihr habt es vielleicht erfolgreicher gemacht, ist mal zu gucken, wie habt ihr euch eigentlich weiterentwickelt und vor allen Dingen auch euer Produkt. Ja. Ihr seid ja 2018, da wart ihr auch quasi Top 50 Startup. Das war damals eine Auszeichnung, die wir auch vergeben haben. Und da Startups, die bei Gründerwettbewerben ganz besonders häufig gewonnen haben, seid ihr noch unter, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, APAC an den Start gegangen und habt smarte Parkleitsysteme zur Beschleunigung der Parkplatzsuche gehabt. So.
Ja.
Das macht er jetzt nicht mehr. Warum nicht? Was ist passiert? Und wie ging es dann weiter?
Ja, zu den 50 Startups, wo du gesagt hast, mit den Gründerwettbewerben, ich glaube, das war auch noch ein Fehler. Wir haben, glaube ich, zu viel auf Gründerwettbewerben gepitcht und dann hat mir irgendwann mal einer von unseren Business Angels gesagt, wenn jetzt dann der Umsatz noch so schnell reinkommt wie die ganzen Preise von den Gründerwettbewerben, dann sind wir echt eine gute Firma. Und dann habe ich aufgehört, das zu machen, weil der Schuss hat dann gesessen. Genau, aber er hatte, glaube ich, nicht Unrecht. Aber gut, ich glaube, die Story ist ganz interessant. Also wir haben am Anfang angefangen, also wir kamen ja aus dem Automotive-Umfeld und dann sind wir an die Uni zurück und haben uns dann an der Uni sozusagen eingenistet für die Inkubation, für die Gründung. Da gab es dann auch noch einen Zuschuss damals. und haben dann unser erstes Produkt gebaut und das war im Prinzip eine API, eine für Parkplatzdaten, also wo ich halt einen Parkplatz finde und wie viel der kostet, am Straßenrand oder auf privaten Parkflächen und dann auch eine Prognose basierend auf AI und großen Datenmengen, ob dieser Parkplatz dann wahrscheinlich frei ist oder nicht. Und dieses Produkt haben wir dann vertrieben an OEMs. Wir waren zum Beispiel auch dann mal gelistet als VW-Zulieferer. Also ich kenne auch sozusagen die andere Seite, wenn man etwas an großen OEM verkaufen möchte. Wir haben dann auch verkauft an Kartenfirmen, an die Deutsche Bahn, an Continental, an Denso als einen Tier-1-Supplier. Und das war ein ganz gutes Geschäft. Das ist ganz gut gelaufen. Aber es war jetzt nicht so der Venture Case, den wir uns alle erhofft hatten. Da war nicht so dieser Hockeystick drin, den man sich immer auf sein Pitch Deck malt und dann wünscht, dass der dann auch so eintritt. Das war nicht diese Art von Geschäft und der Markt, der war auch zu klein. Und dann kam Corona. Und während Corona sind dann ganz viele Budgets weggebrochen für diese Arten von Projekten, um halt immer was Innovatives, Neues zu integrieren in ganz viele verschiedene Produkte, wo wir eben drin waren. Und dann hatten wir ein Problem auf der Geschäftsseite. Und gleichzeitig hatten wir aber dann angefangen, auch unsere Produktseite weiterzuentwickeln und hatten dann überlegt, okay, welche Daten neben Parkplätzen sind eigentlich noch relevant und wie können wir diese Daten sammeln? Und dann haben wir angefangen mit so einer Art Kameraverarbeitungssoftware auf dem Handy. Also muss man sich überlegen, wir haben das Handy dann genutzt als Dashcam. Wenn man so das Handy vorne reinhängt ins Fahrzeug und dann hat man die Kamera, die nach draußen guckt, haben wir gesagt, wir können dann halt mit AI direkt auf dem Smartphone, das ist dann damals, sag ich mal, möglich geworden, zum ersten Mal einfach verstehen, was ist da auf der Straße, wo sind eben die freien Parkflächen, was sind die Schilder, ist irgendwie ein Schlagloch auf dem Boden. Und wir haben dann da ganz tolle neue Möglichkeiten gesehen, halt Daten zu erheben. Und wir haben uns dann überlegt, aber wie kriegen wir viele Handys auf die Straße? Und das hat uns dann den Weg bereitet in unserem Pivot rein. Weil wir haben dann nämlich gesagt, Ride-Hailing-Fahrer, also so der typische Uber-Fahrer oder Taxifahrer, sind eigentlich die perfekten Datensammler für uns, weil die fahren ja viele Kilometer in Städten jeden Tag, die fahren überall hin, die sind immer unterwegs und mit denen wollen wir arbeiten und damit können wir dann Daten generieren für dieses bestehende Business. Und dann haben wir halt dann angefangen mit Uber-Fahrern, mit Taxifahrern zu sprechen während Corona. Und haben dann versucht zu verstehen, welche Probleme haben die eigentlich, wie können wir mit denen arbeiten und wie können wir irgendwie einen Benefit, einen Win-Win finden, wo wir beide dann von der Zusammenarbeit profitieren. Und was wir dann festgestellt haben, ist, dass der Job als Fahrer eigentlich total schwierig ist, weil es gibt da nicht so den Uber-Fahrer, sondern es gibt halt Fahrer und es gibt unterschiedliche Plattformen, wo die Aufträge herkommen. Und wir haben verstanden, dass es sehr schwierig ist für einen Fahrer, immer die nächste Fahrt, die beste Fahrt zu finden, die am meisten Euro pro Kilometer bezahlt, weil die einfach über sehr viel unterschiedliche versplitterte Plattformen eintreffen. Und wenn man dann im Fahrzeug sitzt und irgendwie Augen im Verkehr hat, ist es sehr schwierig, das zu überblicken. Und dann haben wir gesagt, okay, wir bauen eine Software, die hat halt unseren Datensammel quasi Ansatz mit drin, aber die hat vor allen Dingen auch eine Lösung für dieses Problem der Fahrer. Das heißt, was wir machen wollten, ist so eine Art Auftragsmanagement-Software, wo dann alle Aufträge von Uber, Bolt, Freenow, Taxizentrale gebündelt werden und dann an einem einzigen Bildschirm angezeigt werden für den Fahrer, weil das wirklich nützlich ist. Und dann haben wir festgestellt, dass das so ein spannendes Produkt ist, mit einer Zielgruppe, die niemand auf dem Schirm hatte immer als eine eigene Zielgruppe, weil jeder hat Uber-Fahrer und also diese Fahrer immer nur als so einen Kostenfaktor in der Bilanz irgendwie betrachtet. Mhm. Niemand hat die wirklich als eine Zielgruppe für ein gutes Produkt jemals gesehen. Dann haben wir gesagt, okay, das ist eigentlich so spannend hier zu bauen. Und dann haben wir dann irgendwann an unsere bestehenden Kunden sozusagen das alte Geschäft auch abgegeben, die ganze Technik sozusagen, okay, ihr betreibt das weiter. Und haben uns dann komplett darauf fokussiert. Das war während Corona. Da war natürlich auch eine super Zeit, weil man durfte ja nicht rausgehen. Das heißt, jeder hat immer verzweifelt gesucht, wo gibt's denn die guten Aufträge. Und das ist dann sehr schnell gewachsen. Wir haben dann über 100.000 Fahrer relativ kurzfristig innerhalb von 18 Monaten akquiriert, auch weltweit, weil es war ein weltweites Problem. Und haben dann damit auch Venture Capital geraced von deutschen und amerikanischen Investoren und haben das dann groß gemacht. Und von da aus, dann hatten wir irgendwann dann die Fahrer und das hat uns dann, sag ich mal, natürlich auf die Consumer-Seite gebracht, weil wir hatten gesagt, okay, jetzt haben wir die ganzen Fahrer schon, wie können wir dann den Fahrern noch mehr Nutzen stiften, Wenn wir sozusagen eine eigene Consumer-App bauen würden, dann könnten wir die Fahrer, die schon bei uns sind, die wir schon akquiriert haben, kostenlos durch ein tolles Produkt besser auslasten und sozusagen den Fahrgästen halt eine kosteneffiziente, günstige Fahrt anbieten. Und das haben wir dann in 2024 gemacht, haben das dann gestartet, erst in Deutschland, dann in Polen und haben dann wiederum dieses Geschäft dann wachsen lassen bis auf 20 Millionen Euro Gross Bookings bei 5 Millionen Revenue, Umsatz. Und war extrem, extrem lightweight, sehr, sehr effiziente Unit Economics. Und wir dachten uns, wir haben es geschafft. Wir haben inkrementell ein bestehendes Geschäftsmodell besser gemacht. Ja, und dann kamen die Robotaxis in San Francisco. Und dann haben wir verstanden, okay, jetzt haben wir Geschäftsmodell inkrementell verbessert. Aber wenn wir so weitermachen, dann sind wir dem Risiko ausgesetzt, dass unser Geschäftsmodell wegdisruptiert wird. Und naja, dann sozusagen war dann der Denkanstoß für sozusagen die letzte Änderung, die aktuellste Änderung von unserem Geschäft in was wir heute sind.
Ja. Ja gut, weil es keine Uber-Fahrer und Bolt-Fahrer mehr gibt, dann im Prinzip die eure Software nutzen durch die Robotaxis.
Genau, richtig. Und wir haben uns das halt angeguckt und haben gesagt, okay, so ein Waymo, die Nutzererfahrung, die man in so einem Waymo kriegt oder auch in einem von unseren Fahrzeugen, die ist so viel besser, weil der Fahrstil ist immer gleich. Ich bin statistisch gesehen sicherer unterwegs. Ich habe meinen Safe Space. Da ist niemand anderes drin, der mir zuhört, wenn ich ein Telefonat führe. Ich bin da nur für mich. Und jeder Mensch, den ich kenne, der einmal das ausprobiert hat, der findet das besser. Und dann hatten wir gesagt, okay, wenn wir uns jetzt nicht vorbereiten auf diese Zukunft, dann werden wir in 2, 3, 4 Jahren ein Produkt haben, was so strukturell schlechter ist als der Stand der Technik, und das können wir nicht akzeptieren.
Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge. Werbung Ende.
Und das ist anderes Verhalten, als es eben jetzt die Automobilhersteller an den Tag legen. Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, haben viele selbstständige Gründer das Thema Unsicherheit, was wir ja jetzt in den letzten Jahren ganz, ganz häufig haben. Es verändern sich super viele Dinge. Und eigentlich so unser vielleicht Habitus ist eher, oh Gott, am liebsten, ich verschließe die Augen, das ist mir alles zu viel. Mhm. Von daher vielleicht, und bei dir klang das aber jetzt, wir haben dann gesehen, das ist, und dann haben wir halt gemacht. So. Aber vielleicht mal so von der emotionalen Erfahrung. Also diese Reise, das erste Produkt, habt ihr schon Pivot gemacht, dann habt ihr eigentlich neues, viel besseres Produkt, wo ihr auch eine viel stärkere Wachstumskurve hattet. Und dann plötzlich, jetzt ändern wir uns nochmal komplett. Und jetzt, das kann man im Nachhinein jetzt sagen, okay, es ist auch ein ganz guter Weg, den ihr eingeschlagen habt. Die Autos fahrerlos sind auf der Straße. Aber wie war es damals emotional für dich?
Ja, also ich kann dazu zwei Sachen sagen. Ich glaube, dass wir das Risiko von Risiko falsch einschätzen, insgesamt als Menschen. Und ich hatte so ein paar Situationen in meinem Leben. Also ich bin aufgewachsen in Bayern, ich habe eine Großfamilie, meine Eltern haben zu Hause in der öffentlichen Verwaltung gearbeitet und einfach sehr, 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 sehr klassisch behütet. Und ich habe dann dual studiert. Und dann gab es dann so ein Übernahmeangebot von meiner Firma, irgendwie für, weiß ich nicht, 45.000 Euro für einen Ingenieur. Das war jetzt kein tolles Angebot, aber es war jetzt auch nicht super schlecht. Und das lag auf dem Tisch. Und ich habe dann gesagt, ich nehme das nicht, weil ich denke, da ist mehr drin. Und aber, also 90% von meinen Kommilitonen sind bei den Unternehmen geblieben, bei denen die auch vorher studiert hatten, weil das war halt das, was sie schon kannten. Ne? Mhm. Und das war dann zum ersten Mal in meinem Leben, da war ich mich sehr unwohl gefühlt, weil ich verstanden habe, okay, hey, ich lasse hier eine sichere Bank liegen für etwas total Ungewisses. Und dann ziehe ich in eine neue Stadt und dann habe ich erstmal keinen Job und dann muss ich mir irgendwie gucken, wie ich klarkomme. Und dann habe ich das gemacht und habe gesehen, hey, das funktioniert ja. Ich habe Selbstvertrauen in mich und ich komme irgendwie klar im Leben. Und da gibt's dann noch mal so ein paar andere Situationen, die so ähnlich waren. Man geht in ein neues Land und man studiert mal woanders und irgendwie man ist immer irgendwo neu und schlägt da auf und hat sag ich mal, macht so einen Schritt ins Unbekannte. Und das macht man 2-3 Mal und dann sieht man, hey, das ist eigentlich immer gut gegangen und man ist eigentlich immer nachher an einem besseren Ort rausgekommen, als wo man vorher war. Und ich glaube, das hat mir einfach so als Mensch oder als Charakter die Zuversicht gegeben, auch das zu machen. Und dann im Kontext Startup kann ich mich noch daran erinnern, wir hatten einen Angel-Investor in unserer allerersten Runde, der hat 50.000 Euro investiert. Und als er mich angerufen hat und mir gesagt hat, dass er investieren wird, hat er mir gesagt, bitte erinnere dich immer an eine Sache. Mich interessiert nicht, womit du uns Geld verdienen wirst, solange du uns Geld verdienen wirst. Und er wollte damit sagen, ich bin mir sehr sicher, dass das, was du mir gepitcht hast, nicht das sein wird, womit du erfolgreich wirst. Und es muss okay für dich sein. Und ich glaube, viele, viele Gründer haben immer so eine Verpflichtung, sich selbst treu zu bleiben. Im Hinblick darauf, was sie ihren Investoren oder irgendjemandem in der Vergangenheit erzählt haben. Und das ist gerade in diesem Bereich, wo man schnell iterieren muss, schnell lernt, wo meine Informationen, die ich heute habe, bessere Informationen sind, als ich gestern hatte. Mhm. Ich glaube, das ist nicht der richtige Ansatz, darüber nachzudenken. Und durch diesen einen Anruf, Telefonanruf und einfach durch mein Upbringing habe ich so ein bisschen einfach auch die Scheu verloren, daran halt wichtige Entscheidungen zu treffen, weil ich auch einfach gesehen habe, okay, wenn man richtig über die Dinge nachdenkt und sich im Klaren wird, warum macht man Dinge und was sind so die First Principles, dann kommt man am Ende immer wo raus, wo man sagen wir mal, an einem besseren Ort ist. Und ich glaube, das ist halt, also deswegen, ich habe überhaupt keine Angst vor Risiko, weil ich habe es auch noch nie persönlich erlebt, dass ein Risiko zu gehen dann wirklich ein Outcome hatte, was schlechter gewesen wäre, als die Alternative nichts zu machen.
Man sagt ja so schön, lass los, was dich festhält. Aber ich glaube, dieses Loslassen ist und bleibt eine Herausforderung für viele.
Genau.
Also vielleicht,
ja, man muss es halt, glaube ich,
wie,
man
kann's,
ja?
Wie
ja?
Schafft man es loszulassen? Hast du da noch vielleicht ein paar Tipps?
Ich glaube, man kann es einfach im Kleinen üben, weil ich glaube, das Konzept ist immer das gleiche im Großen wie im Kleinen. Und wenn ich im Kleinen schaffe, ein kleines Risiko einzugehen, dann schaffe ich es auch im Großen. Eben wie zum Beispiel halt, einen neuen Job anzufangen. Es gibt aktuell viele Leute, die haben ein Abfindungsangebot auf dem Tisch liegen im Automotive-Bereich. Ich kann jedem nur empfehlen, nehmt dieses Geld und seht das als Startkapital für den nächsten Schritt in eurem Leben. Und da muss man natürlich mutig sein, aber gerade wenn man jung ist, gerade wenn man keine Verpflichtungen hat, vielleicht keine Familie, kein Haus, was man abbezahlen muss, es gibt wirklich nichts, was dem entgegensteht, einfach mal das zu wagen. Und also gerade wenn man jung ist, wenn die Konsequenzen nicht hoch sind, auch als wir angefangen hatten, damals zu gründen, ich war 21, als ich angefangen habe damit. Und ich meine, mit 21, wir haben uns gesagt, wenn es schief geht, dann können wir immer noch zurück zu dem, was wir bereits kennen und dann können wir wieder in einem Großkonzern arbeiten und können da weitermachen. Aber wenn man die Möglichkeit hat, und man lässt sie ziehen, man wird sich dann wahrscheinlich nachher einfach nur denken, ja Mensch, ich weiß nicht, wenn ich 90 bin irgendwann, dann denke ich, würde man sich wahrscheinlich dann zurückerinnern und sagen, würde man sich vielleicht ärgern, dass man dann die Möglichkeit nicht gehabt hätte, wenn man wo nicht wahrgenommen hat, wo man sie hatte.
Ja, das ist ganz gut, dieses... Ich denke mal schon darüber nach, was ich mit 90 vielleicht über mich denke. Vorhin hatte ich dich ja gefragt, mit welchem Fehler habt ihr unnötig Geld verbrannt? Jetzt eine kleine Rubrik, hätte ich das mal eher gewusst.
Mhm. Chance 2.
Wenn du jetzt die Zeit nochmal zurückdrehen könntest und deinem jüngeren Gründer-Ich von damals was sagen kannst, was quasi dir vielleicht dann rückblickend geholfen hätte oder dass du eben mit dem Wissen von heute die Dinge anders machen würdest, was wäre das?
Ich würde mehr auf mein Bauchgefühl hören. Das würde ich mir selber sagen, weil ich war, wie die meisten in Deutschland, ich durfte eine sehr gute Erziehung und Ausbildung genießen. Ich habe einen großen Wissensschatz, ich hatte Arbeitserfahrung zu dem Zeitpunkt und wir haben immer versucht, sehr zahlengetrieben, sehr datengetrieben, Dinge zu analysieren und dann Entscheidungen darauf zu treffen. Und es gab ein paar Situationen, wo wir mit sehr viel Daten unterm Gürtel sehr schlechte Entscheidungen getroffen hatten, weil wir einfach, sag ich mal, den Common Sense, die reine Vernunft ein bisschen aus den Augen verlassen hatten. Und heute treffe ich die meisten Entscheidungen im Alltag in der Firma aus dem Bauch heraus. Mein Mitgründer macht das genauso. Und weil das geht schnell, man hat natürlich immer noch eine Trefferquote, wo man einfach mal daneben liegt. Aber der Benefit davon, schnell zu sein und schneller das Ergebnis einer Entscheidung zu sehen, als wenn man das immer so rauszögert, Dann kann ich halt, dann kann ich mein Bauchgefühl sozusagen wieder anpassen. Und ich glaube, ich hätte viel eher anfangen sollen, mir selbst zu vertrauen und so entscheiden, wie mir mein Bauch das sagt, und auch vielleicht weniger auf externe Meinungen von irgendwelchen Investoren oder wem auch immer, weil die haben alle eine Meinung, und wenn man irgendwie drei Investoren hat, mit denen redet man, dann kriegt man vier Meinungen. Das ist wirklich so. Aber die sind alle nicht in der Verantwortung. Man selber ist in der Verantwortung. Man selber ist Geschäftsführer aus einem Grund, und man muss dafür gerade stehen und man muss mit sich selbst im Reinen sein. Und ich glaube, das ist wirklich die allerwichtigste Lektion, die ich mir selber mitgeben würde, als ich früher angefangen hätte, auf mich selber stärker zu vertrauen.
Spannend. Dann schauen wir jetzt mal quasi noch auf das Erfolgsfundament, wo quasi jetzt steht. Du hast, das war auch ganz spannend, ein Rat, der bei dir besonders hängen geblieben ist, den hast du schon genannt. Gab es auch schlechte Ratschläge, die du bekommen hast? Wo du sagen würdest, Achtung, wenn ihr das hört, nicht drauf hören.
Ja, ich versuche jetzt nur gerade eine Möglichkeit zu finden, das zu verallgemeinern, dass es auch dann für die Hörer nützlich ist. Aber wir hatten einmal einen Fall, ich hatte ja erzählt, dass wir diese Auftragsmanagement-Software gebaut hatten für Fahrer, ne? Und dann mussten wir uns halt im Prinzip an die Datenschnittstellen von Uber und Bolt etc. dranhängen. Und irgendwann hat dann Uber gesagt, wir wollen unsere Daten eigentlich gar nicht mit euch teilen, weil das macht es ja einfacher für die Fahrer, dann mit der Konkurrenz zu arbeiten. Und dann haben wir gesagt, ja, das mag sein, aber das ist ja nicht der Punkt, das sind ja nicht eure Fahrer, die sind ja unabhängig. Mhm. Und dann haben wir gesagt, es gibt eine Rechtsgrundlage, und dann haben wir angefangen, und dann war es immer schwieriger, dann diese Datenverbindung aufrechtzuerhalten. Und dann irgendwann hat jemand von meinen Investoren gesagt, okay, wir müssen Uber verklagen und wir müssen es denen zeigen. Und dann haben wir richtig viel Kohle in die Hand genommen. Ich glaube, es waren 1,2 Millionen Euro damals, und haben eine richtig teure Anwaltskanzlei bezahlt und haben versucht, denen das richtig dann vor den Latz zu knallen. Und weil haben wir gesagt, okay, wir haben Datenanspruch, und das ist die Rechtsgrundlage, und dann sind wir einstweiliger Rechtsschutz mit einer Unterlassungsverfügung, dass die halt aufhören, uns zu blockieren. Und dann haben wir das verloren, dann sind wir in Berufung, haben die Berufung bekommen, und dann hätte, das war immer ein Schnellverfahren, das hätte eigentlich schnell gehen sollen. Und dann haben wir irgendwann, hat Uber dann die Taktik gespielt, der hat auch sehr extrem teure Anwälte, extrem viele Anwälte, die haben dann die Taktik gespielt, dass die das rauszögern. Und dann haben wir irgendwann ein Jahr später war dann das Verfahren immer noch nicht vorbei, und das war halt ein einstweiliges Rechtsschutzverfahren, was normalerweise halt in Wochen erledigt sein sollte. Immer noch kein Ergebnis. Und dann habe ich dann irgendwann, und wir haben jeden Monat irgendwie 100.000 plus Euro bezahlt für eine sehr teure Anwaltskanzlei. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, okay, wir ziehen jetzt die Reißleine, weil das ist ein Fass ohne Boden. Und dann hat Uber leider gewonnen an der Stelle. Die haben jetzt mit ihrer Strategie uns halt quasi auszutrocknen durchgekommen. Aber ich habe da halt mich verleiten lassen von einer sehr erfahrenen Person, die ich auch persönlich sehr schätze, aber die mir in der Situation einen falschen Ratschlag gegeben hat. Und was wir hätten machen sollen, ist, wir hätten unsere Ingenieure machen sollen, wir hätten ins Produkt investieren sollen, dass das Produkt besser wird. Einfach mehr, wie ich vorher gesagt habe, immer dein Kunde und dein Produkt und alles außenrum, das ist nice to have. Und wir haben halt versucht, hier irgendwie so einen Punktsieg in der Schlacht sozusagen zu erzielen, und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und das würde ich jetzt hier so anführen. Und ich glaube, wenn man das verallgemeinert, würde ich sagen, okay, wiederum halt sich alle Ratschläge anhören, aber sich nicht zu sehr verleiten lassen, auch weil andere Leute sind auch die ganze Zeit falsch. Ja. Es ist nicht so, dass irgendwie einer immer recht hätte.
Und so such dir halt deine Kämpfer aus, ne? Und ich glaube, dieses Thema, ein Großkonzern zu verklagen und rechtlich da irgendwie was ausrichten zu wollen,
ja,
dass dir die Anwälte vermutlich nicht gesagt haben, oh, das dauert aber lange und so weiter. Für die ist natürlich schön Stunden schreiben, aber auch die hätten das vermutlich ganz gut einschätzen können, dass das Fass ohne Boden werden kann, und in der Zeit hättet ihr wahrscheinlich eine andere technische Lösung gebaut, um das mit den Daten hinzubekommen.
Ja, definitiv.
Investoren war ja Stichwort, und ihr habt schon relativ viel Geld, nicht nur relativ, ihr habt viel Geld eingesammelt. Vielleicht da, was sind deine Tipps für Fundraising? Worauf kommt es aus Gründersicht an, damit man auch von Runde zu Runde da erfolgreich sein kann?
Ja, also erstmal, ob wir viel Geld eingesammelt haben oder nicht. Also relativ ist es immer relativ gesehen zu dem, was die Ambition ist und was ist dafür erforderlich. Ne? Da würde ich sagen, auch was, wo steht der Wettbewerb? Und ich denke, dafür haben wir einen relativ überschaubaren Betrag geraced und sind damit sehr weit gekommen. Was ich an Tipps geben würde, ist Nummer eins: Überlegt euch sehr genau, ob ihr Venture Capital braucht, ob das Richtige für euch ist, weil die Incentives und die Konsequenzen daraus, die sind extrem hart und die lassen sich nicht mehr rückgängig machen. Weil ein Investor, so wie halt ein Venture Fund funktioniert, der braucht extrem große Outcomes. Für extrem große Outcomes braucht man extrem große Märkte, ein extrem aggressives Geschäftsmodell, ein extrem aggressives Team. Sonst funktioniert das nicht. Und wenn man kleine Brötchen backen will, und das ist völlig in Ordnung, wenn man sagt, okay, ich habe hier so ein Problem gefunden, da gibt es nur 100 Leute in Deutschland, aber die kenne ich alle persönlich und die haben alle dieses Problem. Und wenn ich von jedem von diesen 100 Leuten 1.000 Euro im Monat kriege, dann habe ich ein tolles Geschäft. Dann kann man damit wunderbar sich ein Leben aufbauen und ein gutes Leben. Aber man sollte nicht versuchen, dann damit Venture Capital zu raisen, weil das passt einfach nicht zu den Erwartungen von diesen und man wird da nicht glücklich werden. Das heißt, mein erster Tipp ist, gucken, ob man es wirklich braucht. Und dann, wenn man sagt, okay, für mein Geschäftsmodell, also wir wollen ein Neo-OEM bauen, wir wollen 150.000 Autos im Jahr produzieren. Wenn man sagt, okay, ich habe ein Riesenvorhaben und dafür muss ich ins Risiko gehen, das kann ich nicht mit meinen eigenen Rücklagen finanzieren, logischerweise. Dann, ich brauche Venture Capital, dann ist, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man das Ganze planvoll angeht und sich erstmal Allies sucht, die einem helfen können, Türen aufzumachen. Das heißt, für mich war das damals Business Angels. Das heißt, Leute, die schon erfolgreich mit VCs zusammengearbeitet haben und die holt man sich zuerst in sein eigenes Team. Also zum Beispiel, ich hatte dann einen Angel gefunden, der hat mit mir dann zusammen mein Pitch Deck gemacht, sodass es weniger kacke war als vorher. Toll war es immer noch nicht, aber es war weniger kacke. Und dann hat er dann für mich VCs angesprochen und gesagt, okay, hier wollt ihr nicht mal dieses Unternehmen kennenlernen, die sind wirklich cool. Dann hatte ich zwei Treffen. Das erste Treffen war nicht gut, da ist nichts draus entstanden. Und das zweite war unser erster VC-Investor. Und der Business Angel, der hatte auch jetzt irgendwie da kein Geld dafür genommen oder so. Und der hat einfach dann gemeinsam in dieser Venture-Runde dann mit dem VC investiert. Und das war sein Incentive. Und das heißt, da hatten wir alle was davon. Es war Win-Win-Win, weil er hat gesagt, okay, ich investiere mit einer starken Schulter. Ich helfe dem Julian und seinem Team dabei, wie das funktioniert. Und ich kann dieses Modell nur unglaublich weiterempfehlen. Also sucht euch andere Gründer oder ich sage auch immer allen Leuten, die ich treffe, gerne, sprecht mich an. Ich helfe euch auch gerne einfach mit den Leuten, die ich kenne. Ich kenne jetzt doch auch schon irgendwie 1, 2, 3 VCs auf der Welt. Und auch mit der Story, dass die Story so ist, dass die, sag ich mal, verkaufbar wird. Also das heißt, bevor man direkt VCs anspricht, erstmal Friendlies suchen, die einem helfen, das zu verbessern.
Kurze Unterbrechung, denn ich möchte dich noch einmal an unser Gewinnspiel zur Podcast-Lounge-Woche erinnern. Als Dankeschön für deine Unterstützung verlosen wir bis einschließlich 17.8. folgende Preise. Ein Kopfhörer, AirPods Pro 2, ein One-on-One-Coaching, einmal mit Helge, meinem Mitgründer und Vertriebsprofi, einmal mit mir, ein Buchpaket und eine Positionierung im Erfolgsletter, der an 60.000 Empfänger verschickt wird. Und so kannst du teilnehmen. Abonniere den Podcast. Hinterlasse uns eine ehrliche, schriftliche Bewertung bei iTunes oder gib Sterne auf Spotify ab. Erstell davon einen Screenshot und schicke uns dies bei Instagram @fürgründer.de oder per E-Mail an podcast@für-gründer.de. Wenn du zweimal in den Lostopf möchtest, teile diesen Podcast zusätzlich in deiner Instagram-Story und markiere uns darin. Alle Teilnahmebedingungen findest du nochmal zusammengefasst in den Shownotes. Viel Erfolg und vielen Dank.
Und dann, wenn man mit VCs spricht, ist es wichtig, dass man dass man nicht irgendwie mal in Woche 1 einen anspricht und dann in Woche 4 und dann in Woche 8, sondern dass man extrem getaktet einen Prozess aufbaut. Man spricht in einer Woche mit zum Beispiel 10 Leuten oder mit 20 Leuten oder mit 30 und damit Momentum entsteht und dass nicht irgendwie so ein Hintergrundrauschen entsteht, wo einer sagt, ja, okay, kennst du die Firma schon? Und dann sagt er, ja, habe ich vor 4 Wochen schon abgesagt. Das will man ja nicht, das spielt dann gegen einen. Ne? Genau, und dann der dritte Punkt ist dann noch für das Fundraising-Thema wirklich aufpassen, mit wem man in so einer Venture-Firma spricht. Weil wenn man dann anfängt, ein bisschen Traction zu kriegen und ein bisschen irgendwie Medienpräsenz vielleicht, dann kommen dann ganz schnell die E-Mails eingetrudelt. Hey, ich bin Analyst bei Firma, Venture-Firma, weiß ich nicht, XY. Und ich finde das voll cool, was du machst. Und wir beobachten euch schon länger, können wir nicht mal sprechen. Und da muss man ganz aufpassen, weil diese Leute sind immer super nett zu dir. Aber die bringen dich nicht weiter. Die kosten dich nur deine Zeit. Die wollen Informationen von dir. Die tragen sie dann in irgendein Tracking-System ein. Aber die helfen dir nicht zu einem Deal weiter. Deals machen immer nur die ganz oben in dem Venture Fund. Es gibt immer jedem Venture Fund einfach nur eine Handvoll Leute, die wirklich entscheiden können, ob man so einen Deal macht oder nicht. Und ich habe es noch nie gesehen, dass ein Analyst, weil den Deal bis von einem Partner bringt und dann der Partner sozusagen dazu sagt. Also der ist ja dann intern in so einer Firma ja so, dass der Analyst, der muss sich dann aus dem Fenster lehnen für dich und muss dann für dich sozusagen seine eigene Reputation in der Firma, wo er auch Karriereambitionen hat, aufs Spiel setzen, damit er dann vor den Partner kommt. Und aus Erfahrung, die meisten Analysten, wenn die dich noch einmal kennengelernt haben, bei den meisten ist es nicht so, dass die dich so geil finden, dass die quasi all ihre eigene Karriere aufs Spiel setzen, intern, um dich da zu pushen. Genau. Und deswegen würde ich empfehlen, immer wenn man so eine E-Mail kriegt, immer sagen, hey, danke für dein Interesse, finde ich total cool. Ich freue mich, mit euch zu reden. Bitte bring den Partner XY mit in den Call mit rein. Und wenn ihr das dann hinkriegen, den Partner mitzunehmen, toll. Und wenn ihr das dann nicht hinkriegen und dann sagen, okay, nee, weiß ich nicht, dann war es eh nicht deine Zeit wert. Mhm. Und da muss man einfach aufpassen, dass man seine eigene Zeit auch beschützt und nicht einfach nur mit irgendwelchen Leuten, die halt in der Venture Capital Firma arbeiten. Weil es ist nicht so, dass jeder, der Investor heißt oder jeder, der in der Venture, der irgendwie das Logo von der Venture Firma auf seinem LinkedIn hat, wirklich da auch für einen persönlich dann als Gründer relevant ist. Das sind so die großen Punkte, die ich als Tipps mitgeben würde.
Ja. Danke. Vielleicht aber auch nochmal das Thema, als ihr dann den Strategieschwenk gemacht habt, musstet ihr das ja auch den Investoren verkaufen. Also quasi unangenehme Themen mit Investoren kommunizieren. Wie war das?
Eigentlich nicht weiter tragisch, weil also okay. wir hatten das Glück, dass wir wirklich mit Profis arbeiten und die wissen, dass nicht alles immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ich hatte zwei Situationen. Wir haben am Anfang waren wir sehr viele Gründer in der Firma. Wir haben am Anfang gegründet mit 6 Leuten und das war viel zu viel. Und davon haben dann festgestellt unterwegs, das ist nicht das Leben und das ist nicht die Art von Arbeit, die sie sich vorgestellt hatten. Und haben dann gesagt, okay, ich muss hier raus. Und dann musste ich dann zu unseren Investoren gehen und sagen, guck mal, wir haben jetzt hier ein Problem mit dem Team. Und das war beim ersten Mal, war das angsterregend. Aber dann, als ich verstanden habe, dass das ständig passiert, auch in anderen Firmen und dass eben VCs das kennen, war das für mich dann nicht weiter tragisch. Sondern wir haben dann halt zusammengearbeitet und haben dann eine Lösung gefunden, wie wir dann die anderen aus der Firma rauskaufen, sodass die Firma dann trotzdem überlebensfähig bleibt. Und auch bei dem Thema Strategie, naja, man hat ja für sich selber, die Interessen von einem selber sind ja mit den Investoren auch aligned. Man will ja auch am Ende natürlich, also ich mache das, weil mir das unglaublich viel Spaß macht, aber am Ende will ich natürlich auch irgendwann Geld verdienen, das ist gar keine Frage, das ist auch menschlich. Und also die Interessen sind aligned. Und wenn mein Mitgründer und ich an den Punkt kommen, wo wir sagen, okay, mit der aktuellen Strategie ist das unwahrscheinlich, dass die Firma ein Erfolg wird, dann ist es ja eigentlich schon fast unsere kursorische Pflicht, an unsere Investoren heranzutreten und diese Informationen zu teilen und eine bessere Alternative vorzuschlagen. Weil die Alternative davon, dass man dann, sage ich mal, einen leisen Tod stirbt, das könnte ich nicht mit mir vereinbaren.
Gute Einstellung. Und auch gleichzeitig, ne, kann ich das, du hast ja die Erfahrung gemacht, okay, das kommt positiv und du hast auch gesagt, wir arbeiten mit Profis zusammen. Vermutlich gibt es auch unter den Investoren solche und solche. Neulich hier im Podcast auch ein Beispiel, da hat es quasi Meilensteinzahlungen im Rahmen der Finanzierung und dann hat das Unternehmen Meilenstein nicht geschafft, gar nicht eigenverschuldet, sondern Zulieferer hat quasi Mist gemacht, dann war das Produkt noch nicht ready und der Investor hat aber gesagt, ja okay, dann gibt's halt die zweite Tranche nicht. So, das war der Anfang vom Ende, weil dann ist das Unternehmen in die Insolvenz gegangen. Weil sie diese Finanzierung natürlich dann nicht so schnell nochmal auf alternativen Wegen oder nochmal in eine VC-Runde bewerkstelligen konnte. Und da würde ich halt auch sagen, ist halt kein super professionelles Vorgehen des Investors, weil...
Das tut mir total leid, das zu hören. Und ich glaube, das ist vor allen Dingen ja selbstschädigendes Verhalten auf Seiten des Investors, wenn die Fakten wirklich dafür sprechen, das Unternehmen am Leben zu halten, weil eben halt objektive Gründe bestehen, warum eine Situation jetzt entstanden ist. Ne? Ich kann auch, das muss ich auch meinen aktuellen Investoren hoch anrechnen, wir waren auch mal in der Situation, da waren wir fast pleite und es ist nicht gut gelaufen. Es gab viele ungelöste Probleme und wir waren mit dem Rücken zur Wand und in der Situation hat dann unser größter Investor ein Wandeldarlehen geschrieben und die hätten uns total ausnehmen können. Wir hätten zu allem Ja gesagt, wahrscheinlich, ne? Und die haben sich super korrekt, super fair verhalten, haben uns Terms gegeben, die hätten, wenn die Firma top gelaufen wäre, hätten die nicht besser sein können als zu dem Zeitpunkt. Und wir haben dann 6 Wochen gebraucht und dann war die Firma wieder on track und wir hatten das Kapital, was sie gebraucht haben, aufgetrieben. Und das rechne ich dann einfach bis heute hoch an und das ist halt wahnsinnig wichtig in der Vertrauensbasis. Und ich glaube einfach, dass diese Branche, die Venture-Branche, die ist sehr klein, jeder kennt jeden. Und solche Geschichten verbreiten, wenn mich jetzt einer anruft und fragt, was hältst du von dieser Firma, dann erzähle ich jedem diese Geschichte und ich sage jedem, hey, wenn ihr die Chance bekommt, arbeitet mit denen, die sind wirklich schwer korrekt. Und das hilft dem Unternehmen, ja, das hilft dem Venture-Investor, ja. Umgekehrt, wenn man dann solche Geschichten erfährt, wie du auch die gerade geteilt hast, dann macht man sich halt auch in seinem Kopf so eine gedankliche Blacklist, wo man sagt, okay, wenn ich für meine nächste Firma vielleicht Kapital raise, dann lasse ich davon die Finger weg. Und man darf als Gründer auch, man muss immer daran denken, es gibt sehr viel Kapital und Startup ohne Kapital funktioniert, aber Venture ohne Startup funktioniert nicht. Und es gibt ganz wenige Menschen in Europa, die das Skillset haben, wirklich Firmen aufzubauen, die Venture-funded sein können und sind sogenannte Operator zu sein. Es gibt nicht so viele Leute, die den Job überhaupt machen. Es gibt noch weniger Leute, die den Job richtig gut machen. Man ist eine knappe Ressource und man muss sich da auch seines eigenen Werts sich bewusst sein und dann dementsprechend auch so handeln.
Und mal ein guter Impuls. Bevor wir zur Abschlussrunde kommen, eine kleine Reflexionsübung noch.
Reflexionsübung.
Wenn du auf deine letzte Woche schaust, gab es ein konkretes Projekt oder eine Entscheidung, die nicht ganz optimal lief? Und was hättest du im Nachhinein anders gelöst?
Ich will mal ganz kurz meinen Kalender gucken, was ich letzte Woche gemacht habe.
Oder irgendein Mitarbeitergespräch?
Ja, also ich habe mir immer vorgenommen, wenn wir mit Kunden sprechen und wir mit Interessenten sprechen, dass ich denen immer im Wesentlichen innerhalb der nächsten Stunde nach einem Treffen auch gleich die Gesprächsmaterialien und so weiter schicke, damit man einfach sofort einen Anknüpfungspunkt hat. Und ich habe letzte Woche, habe ich Dinge falsch priorisiert und ich hatte andere Projekte im Kopf und dann habe ich das einmal schleifen lassen und habe jetzt 3 wirklich tollen Partnern, die Kunden von uns werden können, ein Follow-up schuldig geblieben. Und das ärgert mich total, weil ich bin da meinen eigenen Prinzipien nicht treu gewesen. Und ich muss natürlich dann, das natürlich macht auch keinen guten Eindruck, wenn man dann nicht sozusagen sofort, wenn man sagt, okay, du kriegst irgendwas zum Punkt A und dann kriegt man es aber erst dann zu Punkt B. Und das war so diese kleinen Sachen. Aber wenn man seine eigene Firma hat, das sind aber diese Kleinigkeiten, die sind unglaublich wichtig, wie man ankommt und wie man dann auch wahrgenommen wird, eben als im Geschäft. Das ist ein bisschen ähnlich wie in der Gastrobranche zum Beispiel. In der Gastro, da ist ja auch irgendwie, keine Ahnung, wie liegt die Gabel irgendwie auf dem Tisch und wie wird der Kaffee serviert. Diese Kleinigkeit macht eine gute Erfahrung aus und ich glaube, im ganz normalen Geschäft bei uns ist das ganz genauso und man hat einen eigenen Anspruch und das habe ich letzte Woche nicht hinbekommen und das würde ich jetzt anders machen.
Danke, Julian. Dann zum Schluss, ganz kurze Fragen.
Ja.
Wir nennen das Quick Fire Check.
Quick Fire Check.
Julian, bist du bereit?
Ja, bin ich.
Was nervt dich aktuell am meisten?
Meine Stimme. Ich bin ein bisschen erkältet und ich muss einen Podcast machen mit erkälteter Stimme.
Welche kleine Investition unter 500 Euro hat deinen Arbeitsalltag am meisten vereinfacht?
AirPods mit Noise Cancelling, weil ich kann einfach, wenn ich mich konzentrieren muss, einfach Noise Cancelling an und ich höre nichts mehr. Das war für mich ein Game Changer.
Hast du eine Strategie, gut zu schlafen?
Nee, aber wenn einer eine hat, ich wäre auf jeden Fall sehr offen dafür.
Wenn ich nicht Unternehmer wäre, wäre ich...
Ich wüsste nicht, was ich anfangen sollte. Ich wäre wahrscheinlich Solo-Unternehmer. Also kurzum, ich kann mir nichts anderes für mich vorstellen. Ich werde mein Leben lang Unternehmer sein. Ich liebe diesen Job und ich glaube, es lässt jeden anderen Job irgendwie im Staub zurück. Ich liebe es über alles und ich kann mir nichts anderes vorstellen für mich.
Dein wichtigster Produktivitätstipp?
Nicht ablenken lassen. Manchmal ist es okay, Leute warten zu lassen. Und wie gesagt, Noise Cancelling Kopfhörer und nur ab und zu setzt man sich mal in die Ecke und ist einfach mal für sich.
Dein wichtigster Mindset-Tipp?
Selbstvertrauen. Es gibt ganz wenig Leute, die überhaupt den Mut haben, eine eigene Firma aufzubauen und es schaffen, Geld zu raisen und es schaffen, andere Leute davon zu begeistern, an der Sache mitzuarbeiten, an der man selber arbeitet. Und das muss man sich immer wieder in den Kopf rufen, auch in dieser Achterbahn, dass es manchmal hoch und manchmal runter geht. Mhm. Man hat es geschafft, dahin zu kommen. Und das ist eine Riesenleistung, die die meisten anderen nicht schaffen werden. Und es gibt, glaube ich, sehr, sehr viel Grund zum Selbstvertrauen.
Dein persönlicher Shoutout. Wen kannst du empfehlen für Unterstützung? Oder welche anderen tollen Gründer oder Gründerinnen sollten wir auf dem Schirm haben?
Also ehrlich gesagt kenne ich nicht viele andere Gründer, weil ich bin so Scheuklappen, nur ich und mein Produkt und mein Kunde. Mhm. So sind wir in der Welt unterwegs. Das gesagt, ich kann Atlantic Labs sehr empfehlen. Das ist unser größter deutscher Investor. Super Leute, alle schwer korrekt. Ich kann, wenn man im Tech-Bereich unterwegs ist, als Business Angel kann ich Christian Dahlen sehr empfehlen. Das war mein erster Business Angel. Andreas Kupke ist ein klasse Typ. Der hat früher Finanzcheck gemacht, erfolgreicher Exit und ist jetzt in meinem Board. Sehr korrekter Typ, gerade für Deep Tech Unternehmen. Die sind alle Profis, die kennen alle das Geschäft und bin total dankbar, dass ich mit denen zusammenarbeiten darf.
Gibt's ein Buch, was gerade auf deinem Nachttisch liegt?
Es gibt ein Buch, das nennt sich When Breath Becomes Air. Da geht's um einen Arzt, einen Gehirnchirurgen. Und er erhält dann selber eine Krebsdiagnose und beschreibt dann sozusagen seinen Wandel von Heiler zu Patient. Das ist eine sehr traurige Geschichte, aber eine, die einem auch einfach zeigt, ja, was man an seinem Leben hat und was das lebenswert macht. Und das ist natürlich auch trotz all der Arbeit, die im Startup ist, immer dahinter noch eine wichtige Perspektive ist, die man nicht aus den Augen lassen darf. Und deswegen, das Buch kann ich sehr empfehlen.
Danke, Julian. Das war unsere schnelle Fragerunde. Dann gibt es jetzt etwas, was wir bei dem Podcast ganz neu als Tradition einführen wollen. Und zwar gibst du die Frage oder eine Frage an den nächsten Gast weiter. Insofern stell dich bitte kurz vor und nenn dann deine Frage, die unser nächster Gast beantworten wird.
Deine Frage von...
Okay, also ich bin Julian, der Gründer von Blick. Ich bin Ingenieur und ich stelle mir immer die Frage, mit wie wenig Leuten kann man eigentlich eine Firma heutzutage aufbauen mit Hilfe von AI und so weiter. Und mein Traum wäre es, wenn ich irgendwann mal fertig bin mit der Firma, eine Firma aufzubauen, möglichst nur alleine oder mit vielleicht einer anderen Person und so gucken, so wie erfolgreich können wir werden. Und deswegen meine Frage an dich, denkst du kannst deine Firma nur alleine mit dir bauen und vielleicht mit deinem Mitgründer oder mit deinem Gründerteam, aber ansonsten gar keine andere Person, sondern wirklich nur AI und Workflows und die ganzen tollen neuen Tools, die wir heute haben. Denkst du, du kriegst es hin? Und wenn ja, wieso machst du es nicht?
Danke. Julian, vielen Dank für deine Einblicke in eure Reise, in deine Reise. Vielleicht, wir haben es ja, die Bundesregierung hat das ja in ihrem Reformpaket auch mit reingeschrieben. Autoindustrie soll in den Fokus rücken, aber auch das Thema, ich glaube, Sie haben es explizit genannt, fahrerlose Fahrzeuge drin. Insofern spannend, welche Varianten oder welche Möglichkeiten sich dann für euch ergeben. Vielleicht seid ihr dann eben bald auch in Deutschland präsent. Von daher gibt da gerne Bescheid, beziehungsweise wir verfolgen das auch einfach. Dann toi 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 weiterhin, vor allen Dingen, dass die Autos auch sicher unterwegs sind, dass sie ein gutes Erlebnis bieten und ja, dass für dich auch diese Reise, die du eingeschlagen hast, mit den Veränderungen, Kursänderungen, mit den Risiken, die du eingegangen bist, die dich bisher auch immer dahin gebracht haben, wie du selbst gesagt hast, wo es besser war als vorher, dass das auch so beibehalten wird, dass das so bleibt. Toi 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 und vor allen Dingen Spaß und Freude weiterhin und ich glaube, dann wird alles gut.
Ja, danke René. Und wenn du irgendwann mal in der Gegend bist, bei uns hier im Süden von Berlin oder mal vielleicht in Estland, komm gerne vorbei und dann können wir mal zusammen eine Runde drehen.
Dankeschön. Also Julian, toi toi toi.
Danke.
Was für eine Fahrt mit Julian. Abschnallen und aussteigen. Die Geschichte von Julian zeigt, wie wichtig es ist, auch während der Fahrt den Mut zu haben, die Richtung oder sogar das Fahrzeug zu wechseln. Erfolg ist eben auch frühzeitig Risiken und Chancen für das eigene Geschäftsmodell zu erkennen. Und das zeigt, es gibt selten Abkürzungen, häufiger Umwege, Stau und manchmal auch ein Schleichweg. Im Fokus steht, so wie Julian es deutlich gemacht hat, das Produkt, das Angebot. Dort muss die Energie reinfließen, ohne Ablenkung. Das ist deine Basis zum Durchstarten. Und Julian zeigt unserer Autoindustrie, wie Innovation gelingen kann. Mich interessiert jetzt, was denkst du über das Thema? Welche Erfahrung von Julian fandest du besonders wertvoll? Welchen Tipp nimmst du mit? Schreib mir dies gerne in die Kommentare, ich bin gespannt. Du hast eine Frage, die du Unternehmern und Unternehmerinnen schon immer mal stellen wolltest? Schreib sie ebenfalls in die Kommentare und ich nehme sie mit zum nächsten Gespräch. Oder schreib mir eine E-Mail an podcast@für-gründer.de. Natürlich kannst du mich auch auf LinkedIn kontaktieren und dich mit mir verbinden. Ich freue mich. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass doch bitte eine tolle Bewertung da. Das hilft, damit auch andere Gründer und Gründerinnen mehr von diesen Geschichten hören. Und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere unseren Podcast und aktiviere die Glocke. Und zum Abschluss, wir haben unsere Launchwoche gestartet. Und du bekommst nicht nur viele Tipps, sondern kannst auch gewinnen. Alle Infos zum Gewinnspiel findest du in den Shownotes. Mach mit. Morgen geht's direkt weiter mit einer knackigen Solo-Folge von mir, denn ich beobachte immer wieder, dass Gründer und Gründerinnen nichts falsch machen wollen. Deshalb sprechen wir über Fehler. Und ich stelle einige Fehler, die wir gemacht haben, vor und teile meine Erfahrungen aus über 15 Jahren Unternehmertum. Also, ist toll, wenn du dann wieder reinhörst. Bis morgen, dein René.
Besser gründen. Der Podcast von fürgründer.de von und mit René Klein.